Literatur, was hat das mit mir zu tun? Alles. Wir sind Geschichtentiere, so. Und wir müssen Geschichtenkompetenz kriegen. Und dafür ist Literaturunterricht da. Ich glaube dir ja dran. Ich glaube durchaus daran, dass Kirche eine Kraft zum Guten in der Welt sein kann. Ja, es passieren schlimme Dinge und es gibt viele Skandale und Machtmissbrauch in jeglicher Hinsicht. Aber ich glaube ja, dass das was Gutes sein kann und auch etwas Gutes sein sollte. Und deswegen möchte ich ja, dass dieser Laden irgendwie funktioniert. Wo immer digitale Lebensräume von Gott erfüllt sind und wo die Rede davon ist und wo wir auch kontrovers darüber diskutieren, was denn eigentlich Religion ist und was wir da glauben. Selbstverständlich ist all das Kirche.
Hallo und guten Tag, das ist der Yid Podcast, der Podcast für Glaube und Social Media und digitale Kirche. Mein Name ist Claudius Kriegert und zu Gast ist diesmal Michael Sommer. Michael ist ausgebildeter Dramaturg, Regisseur und Literaturwissenschaftler, aber auch Autor und Dozent, Literatur- und Playmobil-Influencer, Aktivist, Grimme-Preisträger und Mitglied im Yid-Netzwerk. Seit genau 10 Jahren betreibt er jetzt den extrem erfolgreichen YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go, ist aber auch auf Instagram und TikTok in Schulen, Kirchen und Theatern und für die Frauenordination in seiner Kirche unterwegs. Willkommen im Yid-Podcast, lieber Michael.
Vielen Dank, Claudius. Das klingt ein kleines bisschen einschüchternd, was du da alles erzählt hast.
Es ist einschüchternd. Ich verneige mich vor dir.
Boah. Okay.
Lieber Michael, du selbst hast ja schon etliche Persönlichkeiten durch deine Literaturspielshow-Talks Lessing auf YouTube gejagt. Also wird dir unser traditioneller Einstieg in den Yid-Podcast nicht so große Angst machen. Du bist sowas gewohnt. Wir beginnen nämlich immer mit einer kleinen Schnellfragerunde, die wie so ein bisschen auch so ein Spiel ist. Da müssen alle unsere Gäste durch und durch die sollen so ein bisschen persönlich vorgestellt werden. Also 7 Fragen, jedes Mal ganz frische neue zum spontanen Beantworten. Bist du bereit?
As ready as can be.
Okay, dann geht's jetzt los. Frage Nummer 1. Michael, du bist in Kassel geboren, lebst in München, Fußball oder Eishockey?
Ich war nur einmal beim Eishockey, insofern eher Fußball. Ich war auch nur einmal im Stadion, muss man sagen. Also ich sehe nicht so ein sportlicher Typ, aber irgendwie wahrscheinlich eher Fußball, schätze ich.
Okay. Frage Nummer 2. Ganz logisch dann auch als nächste Frage. Weißbier oder Rotwein? Also Weißbier oder Rotwein?
Eher Rotwein.
Gut. Frage Nummer 3. Du bist Dramaturg, Autor und Regisseur, deshalb muss ich das fragen. Dein liebstes Theaterstück?
Das beste Theaterstück der Welt natürlich. The Importance of Being Earnest, Bunbury von Oscar Wilde.
Okay. Frage Nummer 4. Du bist ein großer Hundefreund und auch Hundebesitzer. Deswegen dein Lieblingshund aus Literatur, Film, Fernsehen oder Popkultur?
Rantanplan, würde ich sagen.
Oh, kennst du Rantanplan? Ja, natürlich, ja.
Also ich werde nicht wagen, ihn auf Französisch auszusprechen, das könnte ich wahrscheinlich nicht richtig, aber das ist schon wirklich ein sehr lustiger Hund, finde ich.
Ja.
So subversiv. Das mag ich an Hunden, das Subversive.
Stimmt, so habe ich das noch nie gesehen. Hunde als subversive Tiere. Gut. Frage Nummer 5. Du hast lange in Ulm am Theater gearbeitet. Da geht die Ländergrenze quasi durch die Stadt, durch Ulm durch. Ne? Wenn du dich entscheiden müsstest, Bayern oder Baden-Württemberg?
Nur fürs Publikum, ja. Also die Grenze ist schon an Ulm vorbei, auf der bayerischen
Ulm und
Seite.
Neu-Ulm.
Ja. Genau, Neu-Ulm. So.
Wir wollen ja keine Verbildung hier betreiben, ja.
Also es ist so, als ich nach Bayern gezogen bin 2014, das war schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig, muss man sagen. Mittlerweile fühlt es sich gar nicht mehr so schlimm an. Selbst so an CSU-Verhältnisse und sowas. Man gewöhnt sich irgendwie dran.
Ja. Okay, also Bayern.
Ja, schon.
Frage Nummer 6. Du bist Fachakademie-Dozent und deine Videos werden von unzähligen SchülerInnen geschaut. Jetzt musst du auch mal Farbe bekennen. Welches war das peinlichste oder schlimmste Erlebnis in deiner eigenen Schul- und Studienzeit?
Das peinlichste Erlebnis in meiner Schulzeit oder Studienzeit?
Oder auch was ganz besonders Nerviges oder Blödes, oder?
Ich habe es damals nicht so empfunden, aber ich glaube, ich habe mal eine Seminararbeit in Sprachwissenschaft geschrieben. Ich dachte, ich mache so eine Umfrage und da geht es dann ums Thema Emphase und sowas. Und es war, glaube ich, ganz grottenschlecht und wahrscheinlich eher so zum Fremdschämen, denke ich, was ich mir da so ausgefallen habe. Weil ich habe mich überhaupt nicht so um die wissenschaftliche Literatur geschert, sondern mir so meine eigenen Kategorien einfallen lassen oder Definitionen eigentlich. Eigentlich waren es meine eigenen Definitionen und das war schon ziemlich selbstbewusst, um es mal so zu sagen.
Eine sehr autonome Methodik entwickelt sozusagen.
Ja, genau.
Ach, schön. Okay, du hast es fast geschafft. Letzte Frage. Du bringst so viele Menschen zum Schmunzeln oder sogar Lachen. Was findest du selbst so richtig lustig? Also worüber lacht Michael Sommer?
Also ich finde, ich lache über mich selber eigentlich sehr gerne so. Also gerade über meine eigene Eitelkeit oder mein eigenes Versagen sozusagen. Ja, das ist schon wieder sehr egozentrisch, ich weiß, aber ich finde das irgendwie wichtig. So. Gerade wenn man so vor Schulklassen steht, ist das sehr wichtig. Und gerade auch, wenn man sich selbst sehr oft darstellt sozusagen, ist das, glaube ich, wichtig, so eine eigene Distanz zu haben.
Ja, und das ist ja auch ein... Nicht nur egozentrisch, wie du das behauptest, sondern vor allen Dingen auch demütig, wenn man über sich selbst lachen kann, finde ich ja. Kleiner Anspieltipp für euch da draußen, schaut euch das Kurzvideo Real YouTube Short, das gibt es ja auf verschiedenen Plattformen, von Michael zum 10. Jubiläum seines YouTube-Kanals an. Da sieht man mal, wie er über sich selbst lachen kann, sehr deutlich. Vielen Dank, das war die Schnellfragerunde. Vielen Dank fürs Mitspielen, du hast es geschafft.
Gerne.
Kommen wir in den gemütlichen Teil. Sag mal, wie doof ist es eigentlich, wenn man seinen Namen googelt und da kommt immer erstmal so ein berühmter Historiker auf den ersten Trefferseiten, dann macht man das Radio an, so war es zumindest lange Jahre, und man hört ständig seinen Namen, gemeint ist aber der DGB-Vorsitzende.
Ja, es kommt noch schlimmer. Es gibt jetzt in Österreich einen FPÖ-Politiker, der so heißt wie ich. Das ist das, was mich am allermeisten nervt. Also mit Historiker und so, das sind ja alles ehrenwerte Berufe und der DGB-Vorsitzende irgendwie so. Das stimmt schon, das ist, kann man ein bisschen an der eigenen Identität zweifeln sozusagen, aber auf der anderen Seite, das stört mich nicht, das ist nicht so schlimm.
Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten dann dadurch, ne? Also man kann so Dad-Jokes machen wie, wann kommt endlich der Sommer und so Sachen, das ist ja auch wieder, ja, oh Gott. Okay, lassen wir das. Erstmal ganz offiziell, lieber Michael, herzlichen Glückwunsch. Dein Baby kommt jetzt so langsam in die Pubertät, 10 Jahre alt. Hab's schon gesagt, ist dein YouTube-Kanal Sommers Weltliteratur to go jetzt gleich am Anfang diesen Jahres geworden. Und er ist auch schon so groß geworden, dein Baby, dein Kind. Fast 200.000 AbonnentInnen zählt er. Dein Goethes Faust to go zum Beispiel kommt auf bald 2 Millionen Aufrufe. Kann man schon sagen, ist groß geworden. Blick doch mal ein bisschen mit uns zusammen zurück auf das Leben dieses Babys. Wie kam es überhaupt dazu und was ist seitdem so passiert in diesen 10 Jahren? Wie würdest du so eine Rückschau beschreiben?
Ja, vielen Dank für die Glückwünsche. Also ich habe jetzt natürlich schon auch öfter darüber nachgedacht, dass das schon eine relativ lange Zeit ist, die ich damit verbracht habe. Ich war 11 Jahre fest am Theater angestellt. Diese Zeit ist mir wesentlich länger vorgekommen als das, was ich jetzt hier mit diesem Kanal gemacht habe. Aber mein großes Glück ist, ich bin mit einem ausgesprochen schlechten Gedächtnis gesegnet. Das heißt, ich vergesse sehr viele unangenehme Dinge und die guten Dinge bleiben dann vielleicht ein bisschen besser haften sozusagen.
Sehr praktisch.
Also, mir hat mal jemand, und das sehr freundlich, gesagt, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich das machen kann mit diesen Videos, dass ich sozusagen so frisch an so ein Werk rangehen kann und es so zusammenfassen kann. Und vielleicht ist da was dran, könnte sein. Ja, also es ist sehr viel am Schreibtisch sitzen und mir das Hirn zermartern, wie man Dinge gut formulieren kann, also das Vorplanen. Dann ist es sehr viel an so einem Tisch stehen und mit den Figuren kämpfen und sich schwarz ärgern, wenn die Aufnahme nicht geklappt hat, weil es doch gerade so gut war, so ja, mit der Technik kämpfen sozusagen. Ja, dann ist es manchmal sich aufregen über Kommentare und oft sich freuen natürlich über Kommentare, aber die Freude verpufft. Ne?
Auch das, leider auch das, so, ja.
Die,
auch da.
Die doofen Sachen bleiben ja da, also gerade so bei Social Media, die hinterlassen oft tiefere Spuren so als die vielen guten, das ich viele gute sagen. Feedback.
Da ist es eher umgekehrt, ne, als das, was du sonst eben gerade von dir gesagt hast. Da bleiben oft eher die schlechten Sachen haften und in Erinnerung, ja.
Ja, aber on balance, glaube ich, bin ich eigentlich ziemlich gut davongekommen, was das betrifft. Also dafür, dass tatsächlich mein Arbeitsplatz hier soziale Medien sind und YouTube ist, Also so resilient, weiß ich nicht, ob ich vorher schon war, aber eigentlich geht es mir ganz gut, was das betrifft. Ja. Ich bin jetzt nicht wahnsinnig dünnhäutig oder sowas und ich habe sicherlich auch ein bisschen was gelernt im Umgang jetzt mit Menschen. Aber ich glaube auch, dass die trotz ja auch politischer Fragen, die durchaus im Zusammenhang mit Literatur immer wieder aufkommen oder im Zusammenhang mit Religion, dass die Diskussionskultur und Kommentarkultur relativ human ist in meinem Kanal. Also das sind jetzt nicht die schlimmsten aller Trolle, die sich da rumtreiben. Dazu ist denen das viel zu kompliziert, glaube ich.
Okay.
zu intellektuell, keine Ahnung.
Aber du machst ja schon auch viel Arbeit damit. Also man muss schon sagen, dass du Community Management auch ordentlich betreibst. Also das ist schon auch ein Faktor.
Früher mehr. Ja. Also hat ein bisschen abgenommen. Aber das ist etwas, was neu ist seit November. Ich habe zum ersten Mal eine Mitarbeiterin. Eine Mitarbeiterin, die mich unterstützt. Und zwar insbesondere bei meinen Aktivitäten auf TikTok. Mhm. Also jetzt nicht so sehr im Kommentare beantworten oder sowas, sondern mehr so im Veröffentlichen und so ein bisschen, wie soll ich sagen, logistische Aufgaben übernehmen. Und es ist eine Gesprächspartnerin für mich, das ist auch sehr wichtig. Ja, also jemanden zu haben, die ich einfach fragen kann, wie findest du das und so. Also wir sitzen jetzt nicht im selben Raum, sondern das ist einfach eine Studentin, die stundenweise sozusagen auch für mich arbeitet. Und das ist toll, das ist ein evolutionärer Fortschritt sozusagen.
Ja.
Ich habe aber gar nicht auf deine Frage geantwortet, wie es eigentlich dazu gekommen ist.
Genau, was war vor 10 Jahren? Es ist ja nicht naheliegend zu sagen, ach, ich werde irgendwie mir mal die größten Werke der Weltliteratur vornehmen und werde die in 10 Minuten mit Playmobil-Figuren nach... Also das ist nicht etwas, was jetzt so auf der Straße liegt als Idee und Konzept.
Das stimmt.
Ja.
Also damals habe ich ja noch 2013 am Theater in Ulm gearbeitet als Dramaturg, du hast es erwähnt, und Dramaturginnen machen viel Theatervermittlung und Literaturvermittlung. Einführungsveranstaltungen, Publikumsgespräche, diese Art von Dingen. Und ich hatte da mal die Aufgabe, ein sehr komplexes Werk vorzustellen, nämlich Dantons Tod von Georg Büchner. Und zur Verschärfung hatte der Regisseur auch noch komplett die Handlung rausgeschmissen. Und wirklich, ja, die beiden Hauptfiguren saßen sich an einem langen Tisch gegenüber und hauten sich sehr ästhetisch Büchner-Zitate um die Ohren.
Wow.
Und das war... Also künstlerisch schon auch interessant, aber das war Schullektüre damals und wir wollten schon auch, dass Schulklassen reingehen und es war in dieser Hinsicht komplett sinnfrei eigentlich. Ja. Deswegen habe ich bei einer Einführungsveranstaltung einfach die Playmobil-Figuren ausgepackt und habe mal die Handlung grob zusammengefasst und eine Kamera davor gestellt, das an einen Beamer angeschlossen, damit die Leute das eben sehen konnten. Ja. Und die Kamera musste es aufnehmen, sonst wäre sie ausgegangen, war eine alte Kamera. Und deswegen hatte ich hinterher so eine kleine unscharfe Aufnahme davon und habe die dann zu YouTube gestellt. Und dann haben sich das Schülerinnen und Schüler angeguckt, weil das eben damals Abiturthema in Baden-Württemberg war.
Ja.
Baden-Württemberg. Mhm. Und so, und dann habe ich gedacht, ach, ist ja interessant, könnten wir vielleicht was draus machen, und bin voller Stolz immer damit hausieren gegangen, auch zu anderen Theaterleuten, und die dann immer so, ja, Playmobil, spannend, ist ja total qualitätsvoll, so, und ich dachte, nein, da ist was, so, und habe diese Idee weiterverfolgt, einfach, als ich dann so freiberuflich unterwegs war, Anfang 2015, und dazu muss man aber sagen, das war nur einer von sehr, sehr vielen Testballons, die ich so habe steigen lassen in dieser Zeit. Also es ist ja nicht so, dass man nur irgendwie eine Sache macht, nur dieser Ballon fliegt halt noch. Die sind entweder weit abgedriftet oder irgendwo wieder runtergekommen oder die Luft war gleich raus sozusagen. So ist das, ne? Also du entwickelst irgendwie in so einer künstlerischen Tätigkeit oder publizistischen Tätigkeit, kennst du auch, einfach, man muss sich viele Sachen ausdenken und einfach mal ausprobieren und machen, und manche funktionieren besser als andere.
Das, ja, aber hier, du bist ein unerschöpflicher Quell von solchen Dingen. Man braucht ja nur auf deinem YouTube-Kanal gucken, was du für eine Reihe von Spin-offs da allein schon drauf hast an Ideen, die du da wiederum drumherum entwickelt hast. Also da werde ich dich auch nachher noch genauer zu fragen. Am liebsten würde ich ja jetzt noch hören, welche Testballons nicht so breit angekommen sind, ob man die nicht vielleicht doch nochmal verwenden könnte. Macht mich ja echt neugierig.
Och, also jetzt allein in Ulm beispielsweise im Theater, was mich damals wahnsinnig interessiert hat, das war wohlgemerkt, haben wir mit 2010 mit angefangen, Livestreaming, hat kein Mensch gemacht. Damals hier, die Bayerische Staatsoper hat Livestreaming gemacht und so weiter. Also, aber gut, wenn man auf mich gehört hätte, aber gut. Naja, oder wir haben so Augmented Reality Apps entwickelt mit der Uni da zusammen in Ulm, um Theatergeschichten zu erzählen. Und
toll.
Also so Formate, bei denen wir einfach neue Medien genutzt haben, um das alte Medium zu pushen bzw. Geschichten zu erzählen auf diese Weise. Ja. Da haben wir einfach viel ausprobiert sozusagen und dieses hier ist jetzt sozusagen geblieben, vielleicht sinnvoll.
Naja, auf der anderen Seite klingt es, als wärt ihr mit einigen Sachen einfach nur zu früh gewesen, ne? Witzigerweise. Also weil das sind alles Sachen, die später ziemlich breit verwendet wurden dann, aber...
Ja, also wie gesagt, ich glaube, da einfach auszuprobieren und Erfahrungen zu sammeln und dann irgendwann ergeben sich Gelegenheiten und Verbindungen, sodass es gut kommt. Und hier, was Sommers Weltliteratur betrifft, ein Faktor war sicherlich, dass Reklam im ersten Jahr schon aufgesprungen ist. Da war der Kanal ja gerade erst im Wachstum begriffen, aber das fanden die irgendwie gut. Und auch die Videos, die ich damals gemacht habe, die waren teilweise echt aus heutiger Sicht ziemlich krude. So, also von der Ästhetik her oder von der Rotzigkeit her, mit der das Ganze so gesprochen und gespielt war. Aber ich dachte damals eben, das ist cool, wenn es nicht so clean und slick ist, sondern so ein bisschen mehr... Ja.
Fallhöhe auch, oder?
Straßenstil sozusagen. Ja. Und auf der anderen Seite dann im Oktober 2015 war aus dem Nichts ein Artikel im Feuilleton der FAZ. So. Und das hat auch sehr zur Aufmerksamkeit beigetragen. Das haben dann einfach viele andere Medien aufgegriffen. So, und ja, und so hat sich das so ein bisschen verbreitet.
Und dein Baby gibt es bis heute jetzt, wie gesagt, 10 Jahre alt. Es hat aber auch noch 2 Geschwister bekommen, kann man das so sagen? Ein Kanal mit Weltliteratur-Playmobil-Videos auf Englisch und einen in griechischer Sprache und Schrift. Wie ist denn dazu gekommen?
Naja, auf Englisch. Ich habe halt gedacht, wenn das in Deutsch gut funktioniert, dann kann man das auf Englisch auch machen.
Ja, muss man aber auch erstmal machen.
Ja, also das habe ich ja selber übersetzt und synchronisiert und in der Tat, das ist auch viel Arbeit, aber ich war damals freiberuflich unterwegs und naja, Zeit war eine Ressource, die ich hatte, so, die ich investiert habe. Ich habe aber festgestellt, dass, und da kommen wir wieder zu der Sache, ich weiß nicht genau warum, aber es müssen halt Faktoren zusammenkommen, damit das gut funktioniert, ne? Damit es so eine gewisse Initialzündung hat. Und auch wenn ein paar tausend Leute die Videos jeweils angeguckt haben, es war in keiner Weise vergleichbar, diese englischen Videos wie der deutsche Kanal. Mhm. Und deswegen habe ich dann irgendwann gedacht, naja, also wenn es mit 60 Videos nicht funktioniert, dann brauche ich jetzt nicht noch 120 draus zu machen, sondern dann investiere ich meine Zeit lieber anders.
Und hast Griechisch dann...
Nein, die sind ja nicht von mir. Da hat mich einfach jemand kontaktiert, hat gesagt, ja, hier, ich könnte die auf Griechisch übersetzen. Ich habe gesagt, ja bitte, versucht's. Ich habe jetzt mit den Englischen nicht so ganz tolle Ergebnisse erzählt, aber auch das sind so nette Spin-offs, aber jetzt nicht vergleichbar mit der Reichweite, die es jetzt im deutschen YouTube gefunden hat. Und auch da muss man das ja jetzt mal einordnen. Für einen kulturellen Inhalt ist das relativ viel. Für YouTube-Maßstäbe ist das überhaupt nicht viel. Also die Videos, es ist okay so.
Ja,
ne?
Ja, ja, klar.
Und auch knapp 200.000 AbonnentInnen zu haben, ist jetzt kein riesiger YouTube-Kanal. Aber für einen kulturellen Inhalt ist das halt ganz gut.
Dann schon wieder, eben, genau.
Und dass junge Leute sich freiwillig damit beschäftigen, das ist halt so ein bisschen das Alleinstellungsmerkmal hier.
Ja. Ja, genau. Du wirst ja immer wieder gefragt, ob du die Bücher auch wirklich alle liest, oder? Ist das nicht so? Was antwortest du denn da?
Also ich antworte ja zunächst mal, wobei es gibt durchaus auch Bücher, die ich nur im Hörbuch mir komplett anhöre und dann ja quasi durcharbeite. Das ist aber ehrlich gesagt nicht unbedingt weniger aufwendig. Also erstmal dauert es nicht kürzer, als wenn ich es lesen könnte. Ich kann es nur zum Beispiel auch hören, wenn ich Fahrrad fahre. Das ist der große Vorteil dabei.
Ja, genau.
Aber die Inhaltsangabe dann zu erstellen, beziehungsweise das Skript zu erstellen, ist zeitaufwendiger unbedingt, weil ich keinen markierten Text vor mir habe.
Ja. Wenn du sonst liest, machst du dir immer schon
diese Markierung. Genau, ich lese in der Regel einfach auf dem iPad und mache mir meine Markierungen und das ist dann für den Workflow das Optimale.
Das heißt aber schon, du hast eben gerade gesagt, Zeit ist eine Ressource, ist auch ein Faktor, oder? Also das ist ja dann schon... Bevor so ein Video fertig werden kann, ist dann nicht nur die Produktionszeit, sondern es ist je nach Umfang des Werks, um das es geht, schon ein wahnsinniger Zeitfaktor.
Ja, Lesezeit ist natürlich das meiste. Das bedeutet auch, dass ich natürlich nicht jede Woche irgendwie so einen dicken Roman zusammenfassen kann, sondern das nicht nur dramaturgisch, sondern auch strategisch mische, einfach damit ich es bewältigen kann. Und auf der anderen Seite ist es insofern auch ein Zeitfaktor, weil du dich nicht zwingen kannst, einen guten Text zu schreiben. So, also man braucht richtige Rahmenbedingungen, aber es braucht auch noch ein bisschen Freiraum dabei, weil es ist nicht ein Tag wie der andere, wenn man so ein Also der Text soll ja nicht nur sachlich richtig sein, sondern er soll ja irgendwie auch unterhaltsam sein. Das ist ein ganz wichtiger Faktor dabei. Und boah, das kann man nicht rauspressen. So.
Ja, das verstehe ich total. Und kann man dann auch, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, dass du zudem dann auch ein überdurchschnittlich belesener Mensch bist, oder?
Ich bin auf jeden Fall deutlich belesener jetzt, als ich es nach meinem Literaturstudium war, weil der produktive Faktor, und das finde ich auch, wird in unserem Bildungssystem unterschätzt. Also man kommt so langsam dahinter zu sagen, also aktive und kreative Medienarbeit ist super wichtig für alle Arten von Bildung, nicht nur für, Medienkompetenz zu erwerben, sondern wirklich für alle Bereiche der Bildung. Wenn du etwas selbst vermitteln willst, setzt du dich völlig anders mit den Inhalten auseinander, als wenn du es in Anführungszeichen nur zum eigenen Spaß oder zur eigenen Bildung liest oder sowas. Das hat mich im Studium immer genervt, zu sagen, okay, ich mache jetzt hier eine Hausarbeit über Richard III. Und Macbeth und sowas und ich mache mir richtig Arbeit. Wofür? Damit niemand es liest oder damit eine Dozentin es liest irgendwie? Das fand ich immer sehr schade. So, heutzutage gibt es ja auch die Möglichkeit, sowas zu verticken, zu veröffentlichen, immerhin. Kann man die Mit- und Nachwelt noch damit beglücken, aber ich finde, Bildung sollte immer auch so einen kommunikativen Aspekt haben, das tut der Sache gut. Also wenn es nur so eine Einbahnstraßenvorstellung ist, das ist nicht so richtig sinnvoll.
Ja, was du übrigens auch immer gefragt wirst, wie findet Playmobil das eigentlich? Die müssten dir doch die Füße küssen, denken die meisten, ne?
Also soweit wir in Kontakt sind und waren, war das ein wohlwollendes Begleiten dieses Kanals. Ich habe nie irgendwelchen Ärger gehabt mit Playmobil. Ich habe 1,5-mal eine offizielle Kooperation mit Playmobil gemacht und ansonsten waren wir in höflichem Austausch. Ich habe schon auch 1-2-mal noch andere Vorschläge oder Ideen bei Playmobil untergebracht, auf die dann nicht reagiert wurde, aber hey, das ist ein großer Konzern und ich bin auch, was Playmobil-Videos bei YouTube betrifft, ein nicht so großes Licht. Also da gibt es noch ganz andere Kanäle, die YouTube bespielen mit Playmobil-Figuren und deswegen für den Konzern natürlich und für die Reichweite des Konzerns, gerade bei der Zielgruppe, nämlich kleineren Kindern, wesentlich relevanter ist. Denn meine Zielgruppe ist ja erstmal Jugendliche und Erwachsene und nicht die Kinder, die eigentlich mit den Figuren spielen.
Stimmt, so. Die kaufen nicht vorrangig. Ich wollte gerade sagen, aber eigentlich erreichen sie doch damit eine ganz andere Zielgruppe, aber das heißt ja nicht, dass die dann unbedingt dann Playmobil-Sets kaufen, ne?
Das ist, um mal kurz aus dem Nebenkästchen zu plaudern, ich finde ja, das ist eine totale Marktlücke, denn Spielzeug wird ja auch von Erwachsenen gekauft und insbesondere Sammlerspielzeug wird von Erwachsenen gekauft.
Stimmt.
Und Playmobil hat tatsächlich das Potenzial theoretisch auch erkannt, indem sie zum Beispiel so eine Nummer wie Star Trek umgesetzt haben in Playmobil. Das richtet sich nicht an Kinder, sondern das richtet sich ganz klar an Erwachsene. Und ich finde, sie könnten noch viel mehr in eine kulturelle Ecke gehen, weil ich glaube, es würde viele Leute geben, die die großen Autorinnen der deutschen oder europäischen oder Weltgeschichte beispielsweise oder Komponistin, Malerin, sonst was, aber mal systematisch aufbereitet konsumieren würden. Ich bin nicht ganz sicher und ich würde sehr gerne die Geschichten dazu liefern, aber auf mich hört ja keiner.
Ja, und ich meine, sie machen ja immer wieder das so punktuell. Ich meine, es gab immerhin eine Luther-Figur mit allem drum und dran zum Reformationsjubiläum, ne? Also sowas könnten sie schon mehr machen, das stimmt. Aber gut, wir sind jetzt nicht im Geschäftsbereich bei Playmobil und das müssen die natürlich wissen. Aber du hast ein Buch zum Beispiel gemacht, ne, wo du mit ihnen zusammengearbeitet hast, also was sie dann auch irgendwie freigeben mussten. Also
genau, das lief dann über den Verlag, der Kontakt, aber in der Tat, das wird dann natürlich offiziell genehmigt, während das wäre jetzt bei meinen Videos gar nicht möglich, dann gäbe es den Kanal nicht.
Ja, wenn, das wenn dauert das einfach mal zu lange. Ne? Ja. Ich muss es kurz ansprechen, Michael. 2018 bekommst du für Sommers Weltliteratur to go den im deutschen Sprachraum wohl wichtigsten Medienpreis in der Online-Kategorie, den Grimme-Preis. Zu Recht natürlich, muss man auch gleich sagen. Ich zitiere mal aus der Jury-Begründung. Zitat, das ist lustig und lehrreich zugleich. Mit großer Souveränität so präsentiert, dass der Aufwand der exakten Vorbereitung verschwindet hinter einer scheinbar spontanen, rasanten Erzählung. Die künstliche Trennung von E- und U-Kultur ist aufgehoben. Doppelpunkt. Was Michael Sommer hier gelingt, ist ernsthafte Unterhaltung. Punkt. Einfach brillant. Zitat Ende. Michael, einfache Frage. Wie ist es, so einen Preis zu bekommen und sowas zu hören in der Laudatio oder Begründung jetzt?
Überraschend.
Überraschend, ja?
Okay. Also, dass ich den Preis bekommen habe, das fand ich schon überraschend. Also, zumal unter uns gesagt, ich kannte wohl den Grimme-Preis. Ich wusste aber gar nicht, dass es eine Online-Version davon gab. Aha. Und als ich mit meiner Frau das erstmal zur Kenntnis genommen habe, dann haben wir darüber, ob wir da überhaupt hinfahren sollen. Man weiß es ja nicht, ne? Es war tatsächlich nicht klar, ob man diesen Preis bekommt. Naja, wir haben uns dann dazu entschlossen, doch hinzufahren. Und das war auch schön. Es war ein bisschen surreal, muss man sagen, weil das ist natürlich eine Welt, jetzt insbesondere, weil es ja zunächst mal viele JournalistInnen und PublizistInnen sind, die da unterwegs sind, auch im Online-Bereich. Ne? Die ich so jetzt gar nicht kannte. Ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich. Mhm. Aber es ist sehr schön und ich kann mich da sehr wiedererkennen mit dem, oder ich freue mich sehr darüber, dass das so beschrieben wird, wie es in dieser Laudatio beschrieben worden ist, nämlich insbesondere diese, ja, im Deutschen manchmal tatsächlich immer noch ein bisschen arrogant angenommene Unterscheidung zwischen Hochkultur und so Unterhaltungskultur, ja, was die Leute so im Fernsehen gucken und so weiter. Ne? Das ist Quatsch natürlich. Und es ist wichtig zu erkennen, dass Literatur, insbesondere wenn sie anspruchsvoll ist, nur dann für die Leute funktioniert, wenn sie auch wissen, wie das Spiel funktioniert. Das ist nämlich ein Spiel, ganz genauso wie alle anderen kulturellen Spiele, die wir so spielen. Und dafür mache ich ja Werbung, ne? Dass wir einfach ein bisschen lustvoller und spielerischer letzten Endes insbesondere mit den Geschichten umgehen, die so ein wichtiger Teil unserer kulturellen Identität sind und deswegen auch so ein wichtiger Teil unserer Bildung, damit das nämlich auch so bleibt und wir nicht irgendwann dazu kommen zu sagen, ah, das versteht auch keiner mehr, dann lassen wir das lieber mal.
Ja, ja, ja. Deswegen hat mir der Begriff ernsthafte Unterhaltung ganz gut gefallen, den ich eben zitiert habe. Also das finde ich, oder kann man ja auch umdrehen, ne? Also unterhaltende Wissensvermittlung, wie auch immer. Also das ist ja eigentlich die Königsdisziplin, wenn das funktioniert, sodass man etwas mitnimmt, ohne es recht zu merken, weil es auch immer noch Spaß macht dabei. So. Ja, und dann kann man eigentlich direkt bei dieser Grimme-Preisverleihung weitermachen. Da war auch der damalige Portalleiter von evangelisch.de. Da habt ihr euch kennengelernt und einige Jahre später, wir hatten dann Corona hier mittendrin, hast du dich aufgrund dieser Connection zusammen mit evangelisch.de an dein wirklich wahnwitzigstes Projekt wahrscheinlich gewagt, die Bibel to go. Du nimmst dir also vor, ich muss es nochmal so zusammenfassen, innerhalb von einem Jahr alle 66 Bücher der Lutherbibel zu verplaymobilisieren und setzt es auch genauso um. Also in dem Fall auf YouTube und online bei evangelisch.de. War das was Besonderes für dich auch? Und was waren da deine größten Herausforderungen?
Das war etwas Besonderes. Also es war auch ein Highlight, kann man so sagen, glaube ich, der bisherigen Arbeit, weil es hat natürlich den Charakter eines großen Werkes. Und wenn man das so hinter sich gebracht hat, es ist so wie ein Marathonlaufen irgendwie, ne? Dann ist man vor allem stolz, dass man es irgendwie geschafft hat. Jetzt mal völlig unabhängig von der Zeit, die man gelaufen ist dabei. Und für solche etwas größenwahnsinnigen Projekte habe ich eine totale Schwäche. Das finde ich, das macht mir Spaß, sowas anzugehen. Also was war besonders anspruchsvoll dabei? Also es war nicht so sehr die Tatsache, dass manche dieser Texte wirklich schlecht für das Medium geeignet sind. Ja. Also eine figurengestützte Inhaltsangabe kannst du eigentlich nur machen, wenn es eine Geschichte zu erzählen gibt. Und es gibt nun biblische Bücher, die sind nicht wirklich Geschichten. So sei es die Gesetzessammlung Leviticus oder seien es so prophetische Bücher, wo man sagen muss, boah, das könnte man vielleicht von der künstlichen Intelligenz bebildern lassen. So. Feuerwerk von Prophezeiungen irgendwie.
Ja. Ganz und gar Abstammungsreihen oder solche Sachen, die es auch noch gibt.
Also, es gibt diese inhaltlichen Herausforderungen, aber das fand ich gar nicht so dramatisch, weil da muss man sagen, da muss man halt beherzt irgendwie subjektiv zugreifen und eine Entscheidung treffen und dann ist das halt einfach eine mögliche Herangehensweise daran. Ich glaube, was schwieriger ist bei diesen Texten ist, dass sie ja für viele Menschen, also durch ihre Heiligkeit und durch ihre Verbindlichkeit und den hohen Stellenwert, den die Heilige Schrift einfach in der Religion hat, für viele Menschen sehr ernst sind. So, also das ist nichts, worüber man Witze macht oder was man leichthin flapsig angeht. Und das ist aber meine Methode. Also das ist eigentlich die größere Herausforderung daran. Ich hatte auch ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es da mehr negatives Feedback gibt, war aber gar nicht so schlimm. am Ende des Tages. Liegt aber auch daran, denke ich, dass wenn du jetzt religiöser Hardliner bist, dann guckst du dir so einen Quatsch nicht an, wahrscheinlich. Ne? Oder es müsste dann irgendwie noch relevanter sein oder sowas, dass jemand wirklich gotteslästerlich unterwegs ist und so. Und das kann man dann ja vielleicht doch auch nicht sagen über diese Videos, die ich da produziert habe. Wobei es natürlich immer KritikerInnen gibt an bestimmten Interpretationen, sei es die Gottesfigur oder überhaupt Wortwahl. Meistens aber muss man auch sagen, waren es solche Kommentare wie Playmobil, das ist respektlos, wo ich mir denke, ja, das ist ein bisschen oberflächlich. Das kann man so pauschal auch nicht sagen.
Ja, also das ist ja auch eine Beleidigung für Playmobil. Nee, vielleicht kann es ja auch sein, dass die Menschen tatsächlich auch überwiegend gemerkt haben, wie ernsthaft du da rangegangen bist und dass es dir auch ein echtes Anliegen war. Also wie im Prinzip bei all den Sachen. Also nur, dass Menschen da ja vielleicht zum ersten Mal mit dieser Playmobil-Form in Kontakt gekommen sind und dann tatsächlich gemerkt haben, dass es eben nicht darum geht, da hier was zu verballhornen oder so. Ne? Also es ist hier nicht die bloße reine Unterhaltung und lustig sein, sondern es ist eben mehr.
Danke, danke, dass du es sagst. Also das nehme ich gerne nochmal kurz auf. Ich war mal bei so einer Publikumsdiskussion, wo ich so ein Impulsreferat vorher gehalten hatte und da war so ein Panel, unter anderem war eine Literaturwissenschaftlerin dabei und die sagte, also ich wüsste gar nicht, was das solle, Parodien hätte es ja schließlich schon immer gegeben, was soll das, das ist ja nichts Besonderes irgendwie und ich habe kein Problem damit, dass man das nicht mag oder sowas, alles gut, aber eine Parodie ist es nicht, was ich da mache. Eine Parodie will in erster Linie irgendwie lustig sein, so, und mir geht es nicht darum, in erster Linie lustig zu sein, sondern in erster Linie will ich einen Inhalt vermitteln. Damit die Leute zuhören, versuche ich das auf eine unterhaltsame Weise zu machen, aber das ist eine Funktion der Vermittlung und es ist nicht Selbstzweck. Und das wäre wichtig, sodass das rüberkommt. Mir ist schon klar, also dass es da Missverständnisse geben kann sozusagen oder dass man aus der Kurve getragen wird und sich denkt, boah, das ist überhaupt nicht mein Humor und nicht mein Geschmack und sowas. Hey, selbstverständlich, das muss nicht schön sein. Ich hätte nur gern, dass Leute sozusagen die ernsthafte Seite dieser Vermittlungsarbeit wahrnehmen sozusagen, weil es nicht einfach so dahin geschieht oder flapsig oder sowas, gar nicht, sondern mit einem ernsthaften Anliegen.
Das, ja, es hat einen anderen Charakter. Also im Prinzip, dass die Leute wenigstens, wenn sie sich damit auseinandersetzen, das Genre erkennen sozusagen. Ja. Also das ist ja einfach eine Falschbehauptung. Parodien sind was anderes. Also okay, aber es war auf jeden Fall, kann man sagen, ein ziemlich großer Erfolg. Also nicht nur in den Abrufzahlen, sondern es hat eben auch zu sowas geführt, wie dass du beim letzten Kirchentag in Nürnberg und Fürth die erste Playmobil-Bibelarbeit überhaupt gemacht hast, die es jemals gab, würde ich sagen, in einem hoffnungslos überfüllten Veranstaltungsraum. Ich war auch dabei, wie du vor Ort in Nürnberg Autogramme geben musstest, obwohl Jan ja eigentlich eher deine Stars, dein Ensemble in den Filmen sieht. Wahrscheinlich war das stellvertretend. Hättest du mal früher mit sowas gerechnet, dass du irgendwie in so eine Szene und in so einem Publikum und auf solche Veranstaltungen irgendwie vorstößt damit?
Nö, da, über sowas habe ich mir jedenfalls keine Gedanken gemacht vorher. Oder so, sagen wir mal so, es ist etwas, das ist schön, wenn man positives Feedback bekommt, aber es ist etwas, das ich in Kauf nehme.
Auch wie schön. Naja, und jetzt ging es ja dann weiter, als würde die Bibel to go als Herausforderung an sich noch nicht reichen. Hast du dann als nächstes versucht, diese gesamte Bibel to go, die ja schon ein riesiges Werk ist und damit hin eben auch die Lutherbibel, als Live-Programm wiederum für einen Abend, also für wenige Stunden, auf die Bühne zu bringen, zusammen mit einem Playmobil-Ensemble. Auch das haben wir dann gemeinsam umgesetzt. Premiere war bei der Frankfurter Buchmesse vor 1,5 Jahren und seitdem hast du das auch schon etliche Male wieder aufgeführt. Wie geht man so ein Projekt an? Also du hast ja schon erzählt, du hast sowas öfter gemacht, auch vorher schon. Und im Prinzip ja als Dramaturg hat das Ganze ja auch so begonnen, dass es erstmal live war und du hast es nur mitgefilmt, weil die Kamera das mitfilmen musste, damit sie anblieb. Aber trotzdem ist es nochmal was anderes, wenn man quasi 66 Videos von diesem Werk schon gemacht hat und das dann versucht, auf ein Bühnenprogramm einzudämpfen, wo du ja auch noch Publikumsbeteiligungselemente und sowas reingepackt hast. Also wie macht man so ein Projekt? Einfach mal gefragt.
Ja, die Bibel to go ist eine komplette Überforderung und deswegen versuche ich, sie mit allen Mitteln konsumierbar zu machen. Also sowohl die Playmobil-Figuren natürlich, die immer so eine humoristische Grundspannung reinbringen, weil eigentlich etwas Unpassendes miteinander kombiniert wird, als auch die Aktivierung des Publikums durch Voting und durch Quizze und Mitmachen. Diese Elemente habe ich alle schon mal anderswo ausprobiert und habe sie hier neu zusammengesetzt. Es ist trotzdem noch ein sehr langer Abend. Musik ist aber dabei, das hilft. Und das Schöne ist auch an diesem Konzept, dass es jeweils ganz anders ist, weil Leute aus Gemeinden, die mich beispielsweise einladen, um die Bibel to go zu spielen, dann Musik machen. Und ich hatte von Geige Solo über Posaunenchor, über Marimba Percussion schon so ziemlich einiges dabei. Klavier und Orgel gab es schon auch,
Klar, ja. Und ich habe es ja miterlebt bei der Premiere und auch danach noch. Es ist schon auch so, dass dann so wie wenn ein Theaterensemble ankommen würde, du hast ja eine Menge SchauspielerInnen und alles Mögliche dabei und du brauchst ja dann schon auch eine Kamera und einen Beamer und eine Leinwand und so, weil das Ganze, also es ist ein richtiger Bühnenaufbau, das ist also nichts, was man jetzt so mal kurz weg improvisiert oder als Alleinunterhalter, wie man sich sonst so vorstellt, mit leichtem Gepäck, vielleicht die Gitarre über der Schulter irgendwie ankommt und den Abend bestreitet, sondern das ist schon aufwendig, ne?
Das ist eine Materialschlacht, das ist ganz klar. Also ich meine, dieses lange Buch, wenn man versucht, dem irgendwie gerecht zu werden, dann muss man natürlich auch ein bisschen was vorbereiten irgendwie.
Und dazu wir haben eine Sintflut dabei, eine Kreuzigung, lauter solche Sachen, ne? Also.
Ja, die kommen vor. Und also dazu gehört die digitale Seite auf der einen Seite, die Präsentation und so, und auf der anderen Seite natürlich die 173 Figuren. Es sind nicht so viele, es sind nur 173.
Nicht viele.
Und das Witzige ist, wenn ich das ein paar Mal hintereinander gemacht habe, dann verstehen wir uns echt gut so im Ensemble, aber wenn ich das ein paar Monate da liegen hatte und es dann wieder aufpacke, dann geht es mir regelmäßig so, dass ich vor den Figuren sitze und denke, dich kenne ich, aber wer bist du?
Oh,
es ist,
ja.
Es ist ein bisschen doof.
Ja, und dann, wenn einer oder eine irgendwo liegen bleibt, dann merkt man es auch erst in dem Moment, wenn der dran wäre, ne?
Ja, das wäre schlimm.
Ja, es war aber nicht dein erstes Live-Programm. Du kommst zwar von der Bühne, haben wir gesagt. Du hast diverse Stücke auch übrigens für die Bühne selbst geschrieben. Mhm. Was kann man oder konnte man von dir denn eigentlich noch live sehen? Jetzt auch gerade mit Playmobil machst du ja verschiedene Sachen, ne? Mhm.
Ein langjähriges Projekt mittlerweile, das gibt es auch schon fast 10 Jahre, nämlich seit 2016 mache ich mit der Hochschule Biberach zusammen. Also Hochschule Biberach, Oberschwaben, das ist jetzt keine Uni, sondern da kann man mehr so handfeste Sachen machen, so Wirtschaftsingenieur, Architektur und so. Ja. Und die haben aber ein Hochschulorchester. Und mit denen haben wir folgendes Format entwickelt. Ich und mein Playmobil-Ensemble spielen die Geschichte eines klassischen Dramas, mehr oder weniger klassischen, also des alten Dramas. Und das Orchester spielt dazu die klassische Schauspielmusik. Das war ja früher standardmäßig der Fall, dass es ein mehr oder weniger großes Orchester gab, das zu einem Schauspiel den Soundtrack geliefert hat, ne? Also sei es Shakespeare oder Schiller, da war immer in irgendeiner Form Musik dabei, natürlich. Wäre ja auch sonst ein bisschen trocken gewesen irgendwie. So, und die sind manchmal tatsächlich bekannt. Wir kennen alle den Sommernachtstraum von Mendelssohn-Bartholdy beispielsweise. Ja. Oder viele kennen vielleicht auch die Alésien-Suite von Bizet beispielsweise. Also manche dieser Stücke sind sehr bekannt. Oft dann auch so als Orchestersuiten nochmal veröffentlicht worden und werden auch bis heute gespielt. Aber viele fristen auch ein unbekanntes Dasein. Es ist aber sehr spannend, das in dem Kontext zu hören, weil du kriegst auf der einen Seite sehr schöne klassische Musik geboten, auf der anderen Seite aber auch eine Geschichte, die dazu erzählt wird und die das Ganze natürlich auch nochmal anders erlebbar macht. Denn in der Musik werden ja auch Geschichten erzählt, nur wer von uns kann das schon in Worte fassen, wenn das hört. Ne?
Toll.
Und da haben wir schon solche Sachen gemacht wie Egmont von Goethe mit Musik von Beethoven oder Faust natürlich und viel von Shakespeare. Sommernachtstraum hatten wir schon, aber auch eher unbekannte Werke. Peer Gynt gab es natürlich auch und also ist immer volles Haus bei diesen Vorstellungen und macht total Spaß. Es ist einfach großartig, wenn du da so ein 40-köpfiges Orchester hinter dir sitzen hast und so einen richtigen Wumms hat. So.
Ja, klar. Wenn du, das merkt man jetzt schon die ganze Zeit, wenn man mit dir spricht, wenn du deine Playmo-Literaturvideos machst oder deine Live-Performances, dann verfolgst du ja wirklich eine Mission, ein Bildungsauftrag. Das ist dir total wichtig. Du hast ja sogar eine Reihe literarischer Epochen to go auf deinem Kanal, also wo das Ganze wirklich auch nochmal auf die Epochen bezogen ist. Und du machst auch so richtige Service-Videos. Du hast zum Beispiel eine Reihe Musical Commas gemacht. Kannst du mal kurz die Idee dahinter erklären?
Das ist ein schönes Beispiel für einen Testballon, der sehr, sehr arbeitsintensiv war und so ein bisschen steigt. nicht so richtig gut. Aber so ist das, ne? Du denkst dir, boah, das ist so eine geniale Idee, das ist so toll und so weiter. Und andere Leute gucken sich das und denken, oh. Also die Idee ist folgende. Kommaregeln sind etwas, wo die meisten Leute sagen, ich setze Kommas nach Gefühl. Meine Entgegnung darauf ist super, Gefühle kann man trainieren.
Ja.
So, also
ja,
man kann sich Komma-Regeln auch mal versuchen zu merken irgendwie und irgendwann hinterlässt das Spuren. Aber wie merke ich es mir? Naja, das Erste, was ich gemacht habe in der Schule tatsächlich war, dass ich versucht habe, die wichtigsten Komma-Regeln in Reime zu packen. So, also Merkverse. So,
toll.
Merkverse ja. Für diese Komma-Regeln. Die zweite Eskalationsstufe auch noch in der Schule war, dass ich gesagt habe, und jetzt ist Ihr Arbeitsauftrag, suchen Sie ein Kinderlied oder ein Volkslied, dessen Melodie man benutzen kann, um diese Komma-Regel zu singen. Habe ich wirklich meine Schülerinnen und Schüler
gesetzt,
die teilweise wirklich auch Ideen dazu hatten. Ja, und im nächsten Schritt bin ich dann mit der Kollegin Musiklehrerin in die Bibliothek gegangen und habe gesagt, pass mal auf, hier, wir singen das jetzt mal zusammen und nehmen das jetzt mal so auf und dann machen wir jetzt so ein Video draus. Das haben wir tatsächlich so mehr oder weniger hin improvisiert in der Schulbibliothek und ich habe das mal so fertig gemacht und dachte, ach, das ist doch schön. Und dann sagte sie, also veröffentlichen tun wir das so bitte nicht. Ja. Dann habe ich es nochmal ordentlich aufgenommen. Aber diese Videos sind, ich erkläre kurz die Komma-Regel, sie ist in Reimform, sie ist singbar. Wir singen diese Komma-Regel und dann gibt es nochmal einen Übungsteil nach jedem Video. Und da gibt es dann 14 Videos für die 14 wichtigsten Komma-Regeln. Und wie gesagt, das gibt es in meinem Kanal, aber das wird, naja, das
also,
führt so ein bisschen ein Schattendasein.
Für unsere Gemeinde hier, große Empfehlung.
Ja.
Apropos, das ist jetzt auch vielleicht nochmal eine spannende Werkstattfrage. Welche Zielgruppen hast du denn da jeweils vor Augen? Also vor allem, wenn du auch noch Formate für Instagram oder für YouTube Shorts oder für TikTok entwickelst. Was ist da in deinen Augen wichtig, damit dein Content funktioniert und du auch was vermitteln kannst?
Mein zentraler Inhalt ist es ja, die Geschichten zu vermitteln beziehungsweise einen Zugang zu ermöglichen zu Büchern.
Mhm.
Das ersetzt nicht das Lesen, sondern es macht eigentlich erstmal Imagewerbung für Literatur und ermöglicht vielleicht so eine erste Orientierung und einen Überblick über die Figuren und die Handlung. Schwierig ist dabei ein bisschen, dass man oft die Witze erst dann versteht, wenn man das Buch eigentlich schon kennt, beziehungsweise es gelesen hat oder zumindest irgendwas darüber weiß oder mein Humor kennt. Das ist die andere Möglichkeit. aber das bedeutet, die Zielgruppe sind streng genommen OberstufenschülerInnen. So, also
die hast du auch vor Augen meistens.
Von der 8. bis zur 13. Klasse irgendwie sowas in der Richtung. Jetzt nicht notwendigerweise nur im Gymnasium, aber da spielen Lektüren oft die größte Rolle. So, aber sehr gerne fasse ich selbstverständlich auch häufige Schullektüren zusammen, die in der Realschule oder in beruflichen Schulen oder Hauptschule oder was auch immer gelesen werden. So. Und meine Mischung ist einfach, dass ich versuche, verständlich zu sein und auch ein bisschen unterhaltsam zu sein. Aber das Ganze kommt erstmal locker und umgangssprachlich daher, nicht so kompliziert und nicht in erster Linie spaßbefreit. Ne? Also das Seriöse ist eine Qualität, selbstverständlich, die Schulunterricht oft haben muss tatsächlich. Das glaube ich schon auch.
Mhm.
Es hat aber auch große Nachteile und es hat den Nachteil, dass sich Leute dann nicht davon angesprochen fühlen von den Medien und das ist aber bei ganz vielen Lehrmedien auch so tatsächlich, dass diese Seriosität vieles andere überschattet dabei. Das versuche ich einfach zu vermeiden durch meine Sprache, meine Witzchen, die ich einbaue, aber natürlich auch durch diese Kinderspielzeuge, die eigentlich mit der Hochkultur erstmal nichts zu tun haben, die uns aber daran erinnern, dass, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, Literatur eigentlich ein Spiel ist und wir spielerisch damit umgehen sollten und auch kreativ damit umgehen sollten. Meine darunterliegende Botschaft ist, macht das mit Literatur. Also wenn ihr mit Geschichten umgehen wollt, dann genießt sie, selbstverständlich für euch, aber teilt sie. Und zwar teilt sie auf eine unterhaltsame Weise, spielt damit, bringt sie auf eine Bühne. Also Theater spielen wäre ja nochmal das Allerbeste, aber das ist natürlich sehr aufwendig, sowas zu machen. Insofern kann man auch so ein bisschen Küchentischtheater mit Haushaltsgegenständen oder mit Playmobil-Figuren machen. Beantwortet das so ein bisschen deine Frage?
Das beantwortet sie definitiv für die YouTube-Formate, würde ich sagen. Aber du machst ja zum Beispiel auch Sachen auf TikTok und da hast du ja ganz andere Ideen entwickelt. Da sind ja auch 10 Minuten jetzt erstmal keine Option.
Nee, da sind 10 Minuten keine Option, aber ganz ehrlich, TikTok steckt ziemlich in den Kinderschuhen, muss man sagen. Also da habe ich auch ziemlich viele Ballons schon steigen lassen und die allermeisten davon hovern so über die Erde, so über den Grund irgendwo. Also die erste Idee war, naja, ich kann da keine 10-minütige Zusammenfassung machen. Ich mache den Inhalt eines Werkes im Hochformat in einer Minute. Super kurze Klassiker, ne?
Ja.
Habe ich dann auch auf YouTube veröffentlicht und sowas. Guckt aber keiner. Das funktioniert nicht. Das ist ein Witz. Das ist auch nur dann lustig, wenn du die Werke eigentlich schon kennst.
So, genau.
Insofern kann ich das nachvollziehen, dass das nicht besonders gut funktioniert. Ich habe davon so 40 produziert, aber das ist dann irgendwie auch wieder gelassen. Ich habe dann einfach so ein paar Service-Videos da veröffentlicht, so Tipps, ne? Also zum Thema Literatur oder Veranstaltungen oder sowas. Und jetzt habe ich mit meiner Mitarbeiterin eine neue Reihe angefangen, die wir Fuck-Bücher nennen, also Frequently Asked Questions zum Thema Bücher, pun intended. Und ja, die sind manchmal mehr, manchmal weniger lustig, aber haben durchaus auch eine ernsthafte Komponente, wo es zum Beispiel um das Thema Zensur geht oder um das Thema Umgang mit diskriminierenden Begriffen in Kinderbüchern. Ne? Also schon auch Themen, die relevant sind im Zusammenhang mit Geschichten und mit Büchern und die ja auch teilweise sehr kontrovers diskutierte Themen sind
heutzutage. Durchaus. Und der große Change ist, dass jetzt tatsächlich auch nicht mehr dein Ensemble im Vordergrund stehst, sondern immer wieder auch du, ne?
Ja.
Als Person stehst du für diese Sachen dann auch.
Also der dahinterliegende Grund ist ja, TikTok ist ja erstmal nur Investition. Das ist ja nichts, wo du Geld verdienst. So damit, wenn du nicht irgendwelche Schminke in die Kamera hältst oder sowas. Mein Kalkül ist ganz einfach, die Lebenswirklichkeit von jungen Menschen findet auf TikTok statt. Das heißt, wenn ich möchte, dass die auch in Zukunft noch wissen, dass es diese Playmobil-Videos gibt und so, dann müsste ich da schon auch irgendwie vorkommen. Das ist der Grund, warum ich da Zeit und Gehirnschmalz investiere, um irgendwie präsent zu sein. Ich freue mich, dass das jetzt in den letzten Monaten ganz gut geklappt hat und tatsächlich die Zuhörerinnenzahl von, ich glaube, 300 auf 20.000 gestiegen ist. Das ist in zwei Monaten wirklich enorm. Tatsächlich ist das in einer Woche passiert, muss man auch mal ganz deutlich sagen. Aufgrund dieses einen Videos. Aber nein, es ist einfach super.
So ist es halt auf TikTok, ne? So kann das passieren, ja, genau. Okay, aber dann ist die ketzerische Anschlussfrage an diesen Teil meiner Fragen, die du wahrscheinlich auch schon ganz oft beantworten musstest. Wie bringst du denn dann eigentlich die Leute zum Lesen, wenn sie es ja eigentlich gar nicht mehr tun müssen aufgrund deiner Videos, ne? Also sie können die Schullektüre in 10 Minuten zusammengefasst bekommen und müssen sie nicht mehr lesen, können trotzdem die Klausur schreiben. Ist das nicht dann eigentlich kontraproduktiv, wenn du die Leute eigentlich an die Literatur heranführen willst?
Naja, ich sag mal so, was ist denn die Alternative? Also es nicht zu tun. Es gibt ja durchaus auch Kommentare wie, super, das ist doch eine interessante Geschichte, die kaufe ich mir jetzt. Oder ich hole jetzt mal Anna Karenina vom Speicher und staube es ab, so um es mal aufzuschlagen. Nee, ein zentrales Problem im Literaturunterricht ist das Konzept der Pflichtlektüre. Wenn Menschen dazu gezwungen werden, etwas zu lesen, löst das eine Reaktanz aus, wie bei den meisten Dingen, zu denen wir gezwungen werden. Deswegen versuche ich, die Botschaft zu vermitteln, das kann Spaß machen. So. Und wenn positive Assoziationen damit erzeugt werden, wenn etwas lustig ist oder unterhaltsam ist oder zumindest mal ein halbes Lächeln abgenötigt bekommen hat, wenn man dieses Literaturvideo gesehen hat, dann ist für mich erstmal alles gewonnen. Das ist erstmal der Zweck, den ich damit verfolge. Und wenn ich darüber hinaus Menschen auch noch zeigen kann, dass es gute Gründe dafür gibt, dass diese Geschichten für uns eine Rolle spielen und was der Wert vielleicht auch ist von großen Geschichten, die wir gemeinsam teilen, denn das ist wirklich sehr, sehr wichtig für unser Zusammenleben und für unsere Demokratie auch und für unseren Staat. Das wäre erstmal alles, was ich möchte.
Ja.
So. Es ist doch so, es ist doch keine Alternative zu sagen, nein, wir schalten die Geräte ab. Die Leute sollen Bücher in die Hand nehmen. Sie sollen aus Papier sein und sie sollen sie aufblättern und sowas. Es passiert ja nicht.
Ja.
So, also wir werden diese Dinger hier, die Handys ja nicht los. So, wir müssen ja irgendwie damit umgehen. Und meines Erachtens ist der richtige Weg, dazu anzuregen, kreativ und spielerisch und so, dass es Spaß macht, mit Geschichten umzugehen. Und das ist auch so ein Grundanliegen von mir, nochmal zu vermitteln, von wegen Literatur, was hat das mit mir zu tun? Alles. Wir sind Geschichtentiere, so. Und wir müssen Geschichtenkompetenz kriegen. Und dafür ist Literaturunterricht da. Das müssen nicht nur Schülerinnen und Schüler und Lernende zur Kenntnis nehmen, sondern insbesondere auch die Lehrkräfte, so. Und natürlich auch die Menschen, die dafür verantwortlich sind, was für Inhalte so im Unterricht vorkommen.
Ja.
So. Also, das Geschichten erzählen in den unterschiedlichsten Medien, sei es in einem digitalen Game, sei es in einer Serie oder sei es in einer Novelle von Heinrich von Kleist. Letzten Endes erstmal die gleichen Grundmechanismen hat, die wir verstehen müssen und wo wir kompetent und kritisch mit umgehen können müssen, um keine Medienopfer zu sein, sondern Mitgestalterinnen von Medien.
Was für ein schönes, flammendes Plädoyer. Vielleicht letzte Frage zu dem Komplex, was du schon gerade gesagt hast, auch wie das an Schulen stattfindet, vermittelt wird. Du bist ja selbst auch nicht nur im Digitalen in deiner Mission unterwegs, sondern du bist ja auch ganz analog als Dozent tätig und gehst auch an Schulen, zuletzt mit dem Projekt Digital School Story. Was bedeutet dir denn dein analoger Einsatz da und wo verknüpfst du vielleicht diese Welten auch?
Also zunächst mal ganz individuell und persönlich ist es für mich super wichtig, auch eine halbe Stelle da als Lehrkraft zu haben, um so eine Struktur zu haben und ein Team zu haben und ganz normal mit Menschen zusammenzuarbeiten. Das ist wirklich wichtig. Ich meine, wir haben das alle in Corona erlebt, aber auf die Dauer zu Hause zu hocken und irgendwie nur digital in Kontakt mit Leuten zu sein, das ist furchtbar. Also ist ja kein Zufall, dass ich vom Theater irgendwie komme. Und ich liebe das, was ich jetzt mache, total. Aber mit Menschen im selben Raum zu sein und eine Gemeinschaft zu erleben, ist super wichtig einfach für uns. So, das ist ein ganz wesentlicher Faktor. Und natürlich versuche ich jetzt, was die Didaktik betrifft, immer wieder auch konstruktiv digitale Medien einzubinden. Was nicht heißt, dass ich nicht künstliche Intelligenz abgrundtief dafür hasse, dass sie Leuten den Eindruck vermittelt, warum soll ich was selber schreiben? Die KI können das doch viel besser als ich. Ja. So. Das ist ein Riesending für uns heutzutage. Und wir müssen dringend lernen, genauso wie als Autos erfunden wurden, die sagen, wieso soll ich zu Fuß gehen? Gibt es irgendeinen sinnvollen Grund für so ne? Also wir müssen damit echt noch lernen, als Gesellschaft zu Rande zu kommen und zu lernen, hallo, wir müssen diese kognitiven Kompetenzen trainieren, wie im Fitnessstudio sozusagen, sonst bleiben wir auf der Strecke. Das ist auch ungesund tatsächlich auf die Dauer, so wie es ungesund ist, nicht fit zu sein. So.
Nur Auto zu fahren, ja klar. Ja. Michael, ich möchte noch ein anderes Thema mit dir ansprechen. Du bist nicht nur digitaler Bildungsaktivist, sondern du hast auch einen christlichen Background. Die Bibel war ja deswegen auch kein Erstkontakt für dich, nicht völlig fremd. Du bist nämlich in einer protestantischen Freikirche groß geworden, der selbstständig evangelisch-lutherischen Kirche, kurz SELK genannt. Kannst du über die mal ein bisschen was erzählen? Du hast ja deren Geschichte und Struktur auch in Playmobil-Videos sogar aufgearbeitet.
Ja, also ich komme ja vom Dorf und bei uns im Dorf war die Besonderheit, dass es zwei Kirchen gab, aber nicht evangelisch und katholisch, sondern evangelisch und evangelisch. Also eben die Freikirche und die Landeskirche. Und das Interessante an unserem Dorf war, so 1600 Einwohner irgendwie, aber die Gemeinden waren ungefähr auf Augenhöhe miteinander. Es ist jetzt nicht so, dass wir so die kleine Minderheit waren. So, das heißt, für mich war erstmal, das war so Normalität, dass meine Familie da sehr christlich und sehr engagiert in der Gemeinde auch ist. Und die Wahrnehmung war auch immer so ein bisschen, wir nehmen das ernst. Und bei uns ist das hier, aber es ist so was Richtiges. Ne? Landeskirche ist so ein bisschen weichgespült. Ja, so. Und diese Ernsthaftigkeit fand ich schon irgendwie auch gut, aber im Studium habe ich dann schon auch ein bisschen den Kontakt damit verloren. Also ich bin schon auch noch regelmäßig zur Kirche gegangen. Als ich dann im Berufsleben war, nicht mehr so. Hat das keine große Rolle mehr für mich gespielt. Also eine gewisse Entfremdungserfahrung einfach. Natürlich habe ich dann auch in unterschiedlichen Orten, in unterschiedlichen Städten gelebt. Das ist nochmal was anderes natürlich, als wenn du auf dem Dorf eingebunden bist, so in die Community und die Leute alle kennst und so. Es gab aber noch was anderes, nämlich die Tatsache, dass mir dann erst im Studium tatsächlich bewusst geworden ist, wie konservativ der Laden eigentlich wirklich ist. Und konservativ an und für sich ist für mich kein Problem. Also ich finde, es gibt ja sehr schöne Traditionen und warum soll man die nicht auch beibehalten oder warum muss immer alles irgendwie poppig und heutig sein? Nein, klassische Musik kann auch schön sein und so, habe ich nie ein Problem mit gehabt. Aber ein Faktor ist, Frauen dürfen keine Pfarrerinnen werden in dieser Kirche, was ja für eine protestantische Kirche heutzutage echt eine Besonderheit ist. Also das gibt es im deutschsprachigen Raum kaum, dass protestantische Kirchen keine Pfarrerinnen haben. Und das fand ich aber schon echt abturnend. Damals habe ich gedacht, so, ich wusste auch, dass es da eine Initiative gibt, die sich versucht, dagegen zu engagieren. Ich habe das aber nicht weiter verfolgt. Naja, und als ich dann die Bibel to go gemacht habe und die Bibel zum ersten Mal so von Deckel zu Deckel gelesen habe und festgestellt habe, wie krass diese Geschichten teilweise in Bezug auf Geschlechterrollen, auf Fragen der sexuellen Orientierung, sexualisierte Gewalt sind und insbesondere auch, wie vielgestaltig dieses Buch ist und wie wenig vielgestaltig dann teilweise die religiöse Praxis ist. Ja. Das hat mich dann definitiv und ganz praktisch dazu inspiriert, bei meinem entfernten Verwandten anzurufen, der sich schon seit langer Zeit zum Thema Frauenordination in der SELK engagiert und zu sagen, Fritz, ich mache mit. Und genau, und dann habe ich angefangen, mich mit dieser Frage zu beschäftigen und ja, erstmal Inhalte zu produzieren, das heißt tatsächlich auch Playmobil-Videos zu diesem Thema zu produzieren. Dazu gehört Geschichte der Selk, aber auch der Umgang mit der Frage der Frauenordination, die seit 1972, seit es diese Kirche in dieser Form gibt, tatsächlich diskutiert wird und worum gerungen wird seitdem. Aber es gibt immer noch keine Frauenordination in der Selk. Und ob und wann das der Fall sein wird, das kann man zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit Bestimmtheit sagen. Also natürlich habe ich Hoffnung, dass diese Entwicklung stattfinden wird und wir tun alles Mögliche dafür. Aber es gibt auch starke Tendenzen, die dagegen sprechen. Nicht zuletzt die Tatsache, dass die Pfarrer, sind ja nur Männer in der Kirche, eine große Macht haben. Das ist nichts, was man gerne hört im kirchlichen Kontext, Macht, ne? Aber letzten Endes geht es ja um die Macht, Entscheidungen herbei und Veränderungen herbeiführen zu können. Und obwohl es eine Kirchensynode gibt, die tatsächlich grundsätzliche Entscheidungen trifft, haben da auch die Geistlichen die Mehrheit in diesem Gremium. Und es ist ja nicht das einzige Gremium. Es gibt ja auch Gremien, in denen nur Geistliche sitzen und die dann beispielsweise die Macht für sich beanspruchen, in theologisch-inhaltlichen Fragen den Vorrang zu haben oder zumindest das erste oder das wichtigste Wort zu haben, was das betrifft. Und vielleicht jetzt nochmal ganz grundsätzlich. Wenn mir das nicht wichtig wäre, dann würde ich mich da nicht engagieren und viel, viel Zeit damit verbringen, muss man auch sagen. Also viel Kommunikationsarbeit und sowas, weil ich daran glaube, dass diese Idee, eine kleine Kirche zu haben, wo man insbesondere auf Gemeindeebene ja ganz viel arbeitet, die unabhängig vom Staat ist, gibt keine Kirchensteuer bei uns so, ne, Freikirche und so, das hat ja auch alles ganz, ganz große Vorteile, wo man sagen könnte, hey, wenn das jetzt wirklich so Grassroot-mäßig ist und die Leute sich total einbringen, ja, das ist der Fall, und total mitbestimmen, nein, das ist leider nicht der Fall, so, dann könnte das echt Potenzial für die Zukunft haben, weil ich glaube, ein Problem, was Landeskirchen oder auch die katholische Kirche in der jetzigen Transformation hat, ist ja, wie gehe ich denn mit diesen großen Strukturen um und dem großen Überbau und so weiter, wie bringe ich das mehr nach unten, flache Hierarchien, Zusammenarbeit vor Ort und sowas, Laien integrieren in die Leitung und sowas. Das ist eine Herausforderung, die man, glaube ich, mit kleineren Strukturen und flacheren Hierarchien sehr viel leichter und sehr viel menschennäher eigentlich umsetzen kann. Das ist jetzt so ein formaler Aspekt des Ganzen.
Ja,
Inhaltlich finde ich das aber auch ziemlich gut, was oder vieles von dem, was da läuft. Und das muss man auch dazu sagen, obwohl das jetzt inhaltlich ziemlich kritisch klang, auch die Selk ist eine Kirche mit einer großen Bandbreite an Menschen und an Theologien und an Haltungen und an Traditionen, die da so drin sind. Und wenn es nicht auch sehr liberale und den Menschen zugewandte und weltoffene Gemeinden und Gottesdienste und Pfarrer gäbe, dann wäre ich da auch nicht dabei.
Das muss man auch ganz klar sagen.
Das wollte ich nämlich gerade sagen. Also man kann ja mal festhalten, nochmal zurück zu dem Punkt, an dem du gemerkt hast, Bibel to go, und ich bin ja eigentlich, das warst du offenbar zu dem Zeitpunkt noch Mitglied einer Kirche, nämlich der Selk, hättest du ja sagen können, ach, ich hatte damit eh nichts zu tun die ganze Zeit und das ist eigentlich irgendwie doof mit der nicht stattfindenden Frauenordination und sowas, ich lasse es jetzt ganz sein, und du hast aber im Prinzip den anderen Weg gewählt und hast gesagt, nee, wenn, dann bleibe ich da drin, um gerade das zu verändern, was mir nicht passt, oder da zumindest einen Weg mit vielen anderen zusammenzugehen, um das zu versuchen, das zu verändern. Also das ist eine Grundsatzentscheidung auch. Also, ne?
Ja, was soll ich machen? Ich bin ja geprägt.
Und ich glaube dir ja dran. Ich glaube durchaus daran, dass Kirche eine Kraft zum Guten in der Welt sein kann. Ja, es passieren schlimme Dinge und es gibt viele Skandale und Machtmissbrauch in jeglicher Hinsicht und so weiter. Ne? Aber ich glaube ja, dass das was Gutes sein kann und auch etwas Gutes sein sollte. Und deswegen möchte ich ja, dass dieser Laden irgendwie funktioniert. Das ist mal so das eine. Und das andere ist, diese Kirche, wo ich herkomme in Nordhessen, stammt aus der Tradition der sogenannten nordhessischen Renitenz. Und Renitenz ist genau das, wonach es sich anhört. Ja, a pain in the ass. Also im 19. Jahrhundert war einfach das Ding, dass der König von Preußen gesagt hat, hier Nordhessen gehört jetzt uns und ihr macht jetzt genau das, was wir wollen, und zwar kirchlich. Und das fanden die Leute damals nicht so cool und haben gesagt, nee, machen wir nicht. Und dann machen wir jetzt unseren eigenen Laden auf. Und das war eine Widerstandsbewegung, die sehr das hat sie sehr viel gekostet. Das war schmerzhaft. Ja. Das hat sehr viel Engagement gefordert. Und es war spirituell zwar begründet und aus so einer pietistischen Tradition und sehr, sehr konservativ und antidemokratisch und alles möglich, aber es war eben auch Widerstand. Und zwar aufgrund von inhaltlichen Überzeugungen und sowas. Und damit identifiziere ich mich total. Ja, also ich noch lange nicht, weil mir ein Bischof sagt, wissen Sie, Sie könnten doch eigentlich auch austreten aus der Kirche und
gibt die Landeskirche, auch eine Landeskirche gehen.
Genau. Ja, machen Sie das doch. Also das ruft dann bei mir Reaktanz hervor. Nee, noch.
Ja, schön. By the way, auch da ein bisschen Werbung. Das machst du in dem Fall nicht nur als Playmobil, sondern du machst ganz verschiedene Sachen. Unter anderem kann man den YouTube-Kanal nochmal empfehlen. Da gibt es regelmäßig Gespräche zum Beispiel zu diesem Thema, Diskussionen. Und es gibt auch eine Webseite und so. Das können wir auch alles in den Shownotes dann verlinken.
Ja, Initiative Frauenordination, kurz Info. Ja, so ist es. Ja,
genau, und Infoyer heißt die
Gesprächsreihe.
Gesprächsreihe. Mhm. Michael, vielleicht passt das auch noch dazu. Du engagierst dich ja vielfältig emanzipativ. Du hast zum Beispiel auch mal ein Jahr lang nur Werke verplaymobilisiert, die von weiblichen Autorinnen stammten, um über so etwas wie einen literarischen Kanon und die damit zusammenhängenden Fragen von Macht in die Diskussion zu gehen. Eine weitere Frage in dem Zusammenhang, die dich seit einiger Zeit umtreibt, das weiß ich, hängt auch mit dem Namen deines Kanals zusammen. Was bedeutet eigentlich Weltliteratur? Was ist das denn?
Das sind wichtige und große Fragen und in der Tat haben wir uns ja darüber schon öfter unterhalten, also wirklich weltoffener zu werden und mehr Literatur von überall her und aus unterschiedlichen Kulturen zu präsentieren.
Es sind also alles nicht große Baustellen. Westliche Weltliteratur, um es nochmal so zusammenzufassen.
Also es gibt ja Gründe dafür, warum wir in der Schule erstmal deutsche Literatur lesen, dann ein bisschen englische und amerikanische Literatur und wenn man gut ist, dann irgendwie auch noch Französisch und vielleicht liest man auch nochmal was auf Spanisch und sowas und klar, alte Sprachen, aber wer macht das heutzutage noch so? Und dann hört es aber ja auch schon auf. Der Grund ist ja erstmal, Bildung soll sich ja schon auch erstmal mit der eigenen Kultur beschäftigen und das ist ja total sinnvoll. Irgendwo muss man ja erstmal anfangen, ne? Ja. Und dann den Horizont langsam weiten und dafür ist dann in der Schule in der Regel kein Platz mehr so. Aber das bedeutet nicht, dass es nicht auch wichtig wäre, in einer globalisierten Welt die großen Kulturen und auch die kleineren Kulturen abseits dessen irgendwie wahrzunehmen und wichtige Stimmen wahrzunehmen und wichtige Geschichten wahrzunehmen, die dort erzählt werden. Das ist aber etwas, was ich bis jetzt überhaupt noch nicht systematisch aufgegriffen habe. Es gab da schon Ansätze und Ideen, die ich zusammen entwickelt habe, aber da bin ich noch nicht weitergekommen. Zeit ist ein limitierender Faktor. Man kann sich nur um eine bestimmte Anzahl von Dingen kümmern. Und was ich im Moment mache in dieser Hinsicht ist, dass ich eine Reihe angefangen habe, die heißt Büchersternchen, wo ich in Kurzbiografien Autorinnen und Autoren vorstelle. Das ist zunächst mal aus der deutschsprachigen Literatur. Innerhalb eines Jahres werden das jetzt 24 sein, 12 Frauen und 12 Männer. Wobei die Männer die üblichen Verdächtigen sind. Da ist niemand Überraschendes dabei. Aber von den Frauen gibt es schon einige, von denen man noch nie gehört hat, denke ich. Gleich angefangen mit Luise Adelgunde Viktorie Gottsched. Mhm. Von Gottsched hat man vielleicht schon mal gehört. Aufklärer 1750 ungefähr und sowas. Ne? Aber seine Frau hat eben auch geschrieben und auch gearbeitet und auch Theaterstücke insbesondere geschrieben. Und das ist spannend. Das kann man auch im Schulunterricht lesen. Und es ist wichtig, sowas auch zu präsentieren, damit insbesondere noch nicht mal so sehr die Lernenden, sondern insbesondere die DozentInnen und die Lehrkräfte das zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, Thema ist Aufklärung. Ja, Nathan der Weise ist wichtig, aber ich könnte auch mal eine Szene aus einem anderen Theaterstück noch dazu nehmen und sowas und eine Stimme von der Frau und nicht so nach dem Motto, oh, gab es doch keine Frauen oder gab es da Frauen, ich habe noch nie davon gehört, dass es eine Frau in der Aufklärung gab oder sowas. Ja. Spoiler, es gibt sogar Autorinnen in der Weimarer Klassik, man glaubt es nicht.
Die tatsächlich natürlich von Goethe und Schiller komplett überschattet werden, ja. Also zumindest in der Wahrnehmung natürlich nur. Ja, und spannend finde ich ja, was in meinem Kopf was in Bewegung gebracht hat, ist einfach zu sagen, dieser Begriff Weltliteratur, ne, der suggeriert ja, dass das, was wir da an Werken drunter subsumieren, dass das weltbewegend ist und dass das die Welt ausmacht und bestimmt. Und da tauchen aber, was weiß ich, Werke vom afrikanischen Kontinent kaum oder gar nicht auf. Und das kann ja gar nicht sein, weil das auch Welt ist. Ne? Also es kann eigentlich so gar nicht stimmen.
Also zu meiner Verteidigung, als ich mir den Titel ausgedacht habe, wollte ich nur was möglichst Größenwahnsinniges verwenden, um irgendwie so was hinzustellen irgendwie. Ja.
Nee, zu deiner Verteidigung, du selbst hast ja diesen Gedanken bei mir eingepflanzt und aufgebracht. Also
ja,
das ist ja das Wichtigste. Also.
Naja, klar, ne? Also ja. Irgendwann ist dann ja auch logisch die Beobachtung, was kennst du eigentlich als einzelner Mensch von Literatur? Große Geschichten, wenn wir darüber reden, was sind denn wirklich wichtige Erzählungen, Geschichten, Romane, Theaterstücke, Lyrik von überall her? Und da wird es auf anderen Kontinenten oder in anderen Ländern natürlich ganz schnell ganz dünn, wenn man nicht vergleichende Literaturwissenschaft oder sowas
studiert hat.
So. Mhm. Ja, toi toi toi, vielleicht gibt es den Kanal ja noch eine Weile und möglicherweise gibt es dann die große Kooperation mit irgendeiner tollen internationalen Stiftung, die Lust dazu hat, das zu fördern. Und dann mache ich ein Sabbatical und dann mache ich von überall her Geschichten.
Also, wenn ihr da draußen das hört und kennt so eine Stiftung oder überhaupt habt Ideen dazu, meldet euch gerne und schreibt uns. Also, ernst gemeinter Aufruf. Michael, wir kommen zum Schluss und das heißt noch zwei Standardfragen, die alle unsere Gäste und Gästinnen gestellt bekommen, die in den Podcast kommen. Keine Angst, sind nicht schwer zu beantworten, aber trotzdem spannend, wie wir finden, nach wie vor. Die erste lautet wie folgt. Es gibt den Hashtag digitale Kirche oder überhaupt den Begriff digitale Kirche und der bedeutet für unterschiedlichste Menschen ganz unterschiedliche Dinge. Was bedeutet er denn für dich? Was verstehst du darunter oder was assoziierst du dazu?
Ich glaube, ein menschliches Grundbedürfnis ist ja, Verbundenheit zu erleben. Und Kirche erfüllt dieses Bedürfnis, ne? Indem wir im Gottesdienst zusammenkommen, indem wir in der Gemeinde zusammenleben. Aber wir suchen heutzutage eben auch in diesen elektronischen digitalen Medien nach Verbundenheit und ganz oft erleben wir sie auch. Entweder indem wir was lesen und wahrnehmen, was andere Leute da zeigen, gepostet haben, geschrieben haben oder indem wir tatsächlich live auch im Austausch sind mit anderen. Zwar nur übers Medium, aber es ist ja eine ganz wichtige Form der Kommunikation und das Leben vieler Menschen findet heute zu einem großen Teil in diesen digitalen Lebensräumen statt. Das heißt, wo immer digitale Lebensräume von Gott erfüllt sind und wo die Rede davon ist und wo wir auch kontrovers darüber diskutieren, was denn eigentlich Religion ist und was wir da glauben, aber auch ganz konkret, wie Kirche organisiert ist und ja, die Sachen, die ich so mache hier, Frauenordination und all diese Sache. Selbstverständlich ist all das Kirche. Und die digitale Kirche ist ein Teil der Kirche wie andere auch. Genauso sagen wir ja auch, Kirchenmusik ist Kirche. Ist doch klar, oder? Mhm. Insofern ist digitale Kirche auch ganz wesentlicher Teil von Kirche. Ich will dazu eine kleine Anekdote erzählen, weil es mich sehr bewegt hat irgendwie oder mitgenommen hat. Im Kontext der Frauenordination schrieb ein Pfarrer unserer Kirche mir, also er würde auf keinen Fall zu einem Gespräch mit mir kommen, weil ich ja der Meinung bin, dass Frauen Pfarrerinnen werden können und überhaupt dieser ganze Journalismus, den ich da betreiben würde. Und dann habe ich ihm geantwortet, gesagt, das ist ein kleines Missverständnis. Ich bin weder Journalist noch betreibe ich hier Journalismus. Das ist Kirche, was hier stattfindet. So. Und das ist ein Verständnis, das viele Leute nicht haben, aber ich glaube zu Unrecht nicht haben, weil das ist echt Fakt. Deswegen mache ich doch auch diese Nummer mit der Literatur, weil sie sonst in der Lebenswirklichkeit der Leute nicht vorkommt. Also wenn Faust nicht auf dem Handy vorkommt, dann kommt es gar nicht vor im Leben von diesen jungen Leuten. Und so könnte es zumindest ein Türöffner sein, das Buch in die Hand zu nehmen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir, und zwar wir alle, wenn Kirche ein Teil von unserem Leben ist, wenn Gott und Jesus ein Teil von unserem Leben ist, dass das auch in diesen digitalen Lebensräumen einfach stattfinden darf und soll. Und das ist gut so.
Ich danke dir. Dann kommt ganz zum Schluss noch eine Träumerfrage. Wenn du dir eine Bühne aussuchen könntest und ein Thema und ein Publikum, was würdest du gerne mal wem wo erzählen? Also zu wem würdest du gerne über was sprechen?
Ich würde sehr, sehr gerne, gerne auch im kleinen Kreis, und das ist wirklich eine ernst gemeinte Einladung für den unwahrscheinlichen Fall, dass irgendjemand der Betroffenen das jetzt hört. Ich würde sehr gerne für den Führungskreis der CSU eine kleine interaktive Performance, wir können es auch als Workshop anlegen, das wäre für mich völlig okay, zum Thema geschlechtergerechte Sprache machen. Das würde mich wirklich glücklich machen.
Okay, ich danke dir. Überhaupt vielen lieben Dank, lieber Michael, für deine Zeit und dass du dabei warst in unserem kleinen Podcast.
Danke dir für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Alle Infos und Links, wie schon versprochen, gibt's in den Shownotes natürlich. Und wenn ihr, die ihr uns immer zuhört da draußen, Fragen habt an uns oder an Michael, wir leiten auch alles weiter. Oder wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, zum Beispiel wie grandios dieser Podcast eigentlich ist, dann schreibt uns doch bitte eine DM auf unserem Insta-Kanal @jid_netzwerk oder einfach über die Website yid.de. Auf der Website gibt es natürlich außerdem auch alles andere zum Yid-Netzwerk nachzulesen, unseren höchst empfehlenswerten Newsletter zum Abonnieren und natürlich auch alle anderen Podcast-Folgen. Die muss man da aber nur suchen, wenn man nicht schon abonniert hat, was eine große Empfehlung ist. Also auch an euch da draußen, tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, danke.
Bye, bye.